Ja, und ich bin heilfroh, dass ich dieses Burnout so früh hatte oder die Depression so früh hatte, weil ohne diesen Wachrüttler wüsste ich nicht, ob ich heute der wäre, der ich jetzt bin. Oder wer weiß sonst was. Also, ne, das ist so, da bin ich einfach, so blöd das klingt, aber extrem dankbar für, dass ich das hatte. Das ist ja auch der Grund, warum ich so für dieses Thema einstehe und sage, hey, wir müssen in der Gesellschaft einfach zeigen, es ist kein Hirngespinst, sondern es ist eine ernstzunehmende Krankheit und dafür müssen wir alle einstehen, weil jeder Mensch hat mindestens einen Berührungspunkt mit seelischen Erkrankungen.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, ihr habt es bestimmt in der Caption gelesen, aber hier trotzdem nochmal der Hinweis. In dieser Folge geht es um die Themen Depression und Suizid. Meinen heutigen Gast habe ich vor einigen Jahren bei einer Fernsehaufzeichnung für den WDR kennengelernt. Von seiner Vergangenheit wusste ich da noch nichts, bis er irgendwann öffentlich gemacht hat, dass seine Mutter an Depressionen erkrankt war und sich vor genau 20 Jahren das Leben genommen hat. Damals war er 12 Jahre alt, es folgten Therapien seit seiner Kindheit, weitere Suizidversuche in seiner Familie und ein Burnout mit Anfang 20. Wie all das sein Leben bestimmt und auch verändert hat und wie es ihm heute geht, darüber spreche ich mit Lars Tönsfeuerborn. Hallo.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Total gerne. Schön, dass du da bist. Bei einfach nur einem Sprudelwasser bei mir in der Küche sitzt.
So einfach, ne? Ich bin einfach pflegeleicht.
Hey, mein Lieber, bevor wir über dich, dein Leben, deine Vergangenheit sprechen, an dich wie immer zuerst in diesem Podcast die Frage, Fenster oder Gang?
Ich bin jetzt in den letzten Tagen geflogen und Bahn gefahren und bei mir ist es so, in der Bahn geht's voll klar am Fenster zu sitzen, weil ich genug Beinfreiheit habe, aber im Flieger sitze ich lieber am Gang, weil ich muss meine Beine ausstrecken und es geht nur am Gang.
Es ist tatsächlich irgendwie so, ne, dass es abhängig ist vom Fortbewegungsmittel.
Total. Also ich hatte jetzt vor allen Dingen interessant war, ich musste jetzt leider ökologischer Fußabdruck war jetzt nicht so geil, aber ich bin jetzt sehr viel geflogen in den letzten Tagen. Und in dem einen Flugzeug hatte ich wirklich gar keinen Platz. Ich war so eingequetscht, dass ich zwischendurch immer wieder aufstehen musste, weil ich echt Schmerzen bekommen habe schon in den Knien und sonstiges.
Du bist halt auch riesig, muss man halt nochmal dazu sagen.
1,96
naja.
Und die Beine sind bei mir wesentlich länger als der Oberkörper. Aber und in dem anderen Flieger hatte ich dann wirklich noch so ein paar Zentimeter Luft, dann geht's auch. Aber ich sitze grundsätzlich lieber am Gang, weil dann strecke ich mich aus und gut ist, ja.
I feel you. Mein Lieber, du bist im Münsterland groß geworden, in Warendorf, Zeit oder teilweise in deiner Kindheit auf einem Gestüt, also Pferdezucht ist das ja quasi.
Ja.
Wenn dich heute jemand fragt, wie deine Kindheit war, was ist das Erste, was du antwortest?
Turbulent. Ja, also meine Kindheit ist turbulent gewesen. Ich möchte gar nicht sagen, dass sie schlecht war, weil ich habe natürlich auch das Privileg gehabt, auf einem Gestüt groß zu werden. Das haben viele Kinder in meinem Alter sich gewünscht, so aufzuwachsen. Ich hatte ja viel Freiraum. Ich konnte mich als Kind schon in jüngsten Jahren völlig frei bewegen, auf wirklich großem Raum. Und auf der anderen Seite war natürlich die familiäre Situation. Und die war nicht so einfach, auch wenn ich das als Kind gar nicht so krass so wahrgenommen habe. Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, hat man mir schon viel Kindheit und vor allem Jugend geraubt, was mit Sicherheit auch dazu geführt hat, dass ich einiges aufzuarbeiten hatte. Und trotzdem schaue ich zurück und sage, ich bin irgendwo auch dankbar für meine Erfahrung, weil ohne all die Rückschläge und all das, was passiert ist, wäre ich heute wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin.
Sag mal, erinnerst du dich noch an den Moment, wo dir als Kind irgendwie klar geworden ist, irgendwas ist mit meiner Mutter irgendwie anders? Also meine Mutter ist krank, also psychisch krank?
Naja, also man bekommt das natürlich mit, indem man seine Mutter regelmäßig entweder im Herbst oder im Frühjahr, also meistens sind das so die Zeiten gewesen, wo die Depression wieder zugeschlagen hat, im Sinne von, meine Mutter war jetzt auch nicht so gut darin, ihre Medikamente dauerhaft zu nehmen. Wenn es ihr besser ging, hat sie sich gedacht, okay, brauche ich nicht. Wir alle wissen, glaube ich, mittlerweile, dass das keine gute Idee ist. Und natürlich, wenn du im jungen Alter deine Mutter oder auch eine andere Person aus deiner Familie regelmäßig in der Klinik besuchst, merkst du natürlich, es ist vielleicht nicht ganz normal. Ich bin oftmals bei Bekannten untergebracht worden als Kind oder meine Oma war da und hat sich dann um mich gekümmert und ich habe es nicht ganz so krass wahrgenommen. Trotzdem ist es natürlich verstörend, wenn auch deine Mutter irgendwie auf Knien vor dir hängt oder vor deinem Vater hängt und sagt, holt mich hier raus, weil sie in der Klinik ist und es nicht aushält. Zu der Zeit war mit Sicherheit auch ein Klinikaufenthalt bei weitem nicht so, wie es heute ist. Ich erinnere mich an Situationen, wo es gerade auch so um das Thema Elektroschocktherapien ging, die dort auch
das
durchgeführt
wurden. Das
war
noch Thema damals?
Ja, also meine Mutter hat noch aktiv Elektroschocktherapien bekommen.
Das ist ja Horror.
Und deswegen war sie natürlich auch so panisch vor der Klinik. Was heute ja noch, also so Wachtherapien und solche Sachen, das gibt's alles noch. Und das ist auch mit Sicherheit hilfreich. So eine Elektroschocktherapie, kannst du mir sagen, was du willst, das halte ich nicht für zeitgemäß. Und ist
das
auch
ist halt unmenschlich, ne? Und
komplett.
Gegen die Menschenwürde ja auch.
Ja.
Wachtherapien, nur für die, die es nicht kennen, ich glaube, das ist das, wo Depressive in den Kliniken nachts um 3 beispielsweise geweckt werden, weil es so einen krassen Adrenalinschub gibt und die dadurch irgendwie einfach von der Stimmung her wieder ein bisschen aufgehellt werden. Ne?
Genau.
Das ist krass, aber wie ist denn dann so der Rest deiner Familie quasi damit umgegangen? Also weil ich meine, du warst, ne, als es passiert ist, als deine Mutter sich das Leben genommen hat, warst du 12, das heißt davor warst du ja noch deutlich jünger. Und wenn du dann sagst, du hast irgendwie solche Dinge in der Klinik erlebt, dann ist das ja irgendwie für ein Kind auch etwas, womit ein Kind nicht alleine irgendwie zurechtkommen sollte. Wie war das so mit deiner Family?
Ja, mein Vater war zu dem Zeitpunkt leider nicht der beste Vater. Also man muss sagen, der ist halt sehr in seinem beruflichen Kontext gewesen. Für ihn kam auch der Beruf immer vor der Familie. Das hat er auch so kommuniziert. Er wird auch nie der Vater sein. Also wir haben mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis. Da bin ich sehr dankbar drum. Er ist auch letztendlich der letzte übrig gebliebene für mich vom kleinen Kreise der Familie sozusagen, also von unserer direkten Familie. Und da ist es halt so, dass ich natürlich auch viel verziehen habe. Aber er war völlig überfordert auch, ne? Also er musste sich da irgendwie dann um den kleinen Jungen kümmern, hatte aber seinen Job und deswegen wurde natürlich dann auch meine Oma geholt oder ich wurde ausquartiert, weil er das gar nicht so bringen konnte. Und es wurde vieles für selbstverständlich genommen, ne? Also es wurde nicht mal hinterfragt, macht das was mit dir? Also man hat mich dann zwar auch mal zu Therapeuten in der Kindheit geschickt, aber auch so diese KindertherapeutInnen, die sind halt auch. Damals war es halt schwierig, man wurde halt direkt irgendwie, ja okay, der Junge hat ADHS, weil ich war natürlich ein Kind, was durcheinander war, würde ich sagen. Mhm. Ich war sehr verunsichert, dadurch habe ich natürlich nach viel Aufmerksamkeit geschrien und absolut viel Scheiße gebaut.
Verständlich auch, ne?
Genau, also ich glaube, sowas ist dann auch einfach ein Ruf nach Hilfe und dann kam ich zu diesen Kindertherapeuten damals und ich wurde auf Ritalin gesetzt. Da kamen dann alle Nebenwirkungen, weil ich es einfach nie gebraucht hätte. Wir wissen alle so, gerade die Generation, da wurde viel Ritalin verschrieben. Das hat schon viel Mist angerichtet irgendwie auch. Und es gab nicht so dieses, also viele würden jetzt sagen, okay, dafür hat man ja irgendwie noch einen Elternteil, der dann da ist und sich um einen kümmert und wo es auch Liebe gibt. Und das gab es bei uns nicht. Aber das muss ich auch sagen, meine Mutter, ich habe sie als Kind immer wie eine Heilige gesehen, sie war es definitiv auch nicht. Und wir Kinder haben nie bei uns in der Familie das mal gehabt, dass wir in den Arm genommen wurden, dass es mal heißt, ich liebe dich oder sowas. Das war alles schon sehr stumpf bei uns. Mhm. Und ich glaube, das hat mich dann auch, und das merke ich auch heute noch, emotional sehr abgestumpft. Ich habe definitiv gewisse Probleme, mich Leuten zu öffnen und wirklich Liebe zuzulassen, weil man natürlich auch ganz schnell Angst hat vor Verlusten. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt durch den Tod meiner Mutter und auch anderer Personen in meinem Leben, die ich dadurch eben verloren habe, dass immer, wenn ich mehr empfunden habe für Personen, ich diese verloren habe. Und das ist ein Ding, was ich auch in meiner Therapie sehr krass bearbeite.
Was halt einfach tief sitzt, ne? Und es gar nicht so einfach ist, das aufzuarbeiten. Und gleichzeitig habe ich mich gerade gefragt, wie es so für mich persönlich wäre, ne? Dass natürlich irgendwie, wenn man auf einmal als Elternteil alleine ist, dass das ja auch echt eine krasse Aufgabe ist, ne? Also zu arbeiten, ne, weiterhin zu arbeiten, gleichzeitig die eigene Trauer irgendwie wegstecken zu müssen und irgendwie damit klarzukommen, was da gerade passiert und gleichzeitig für Kinder da sein zu müssen. Also ich stelle mir so vor, als zurückgebliebenes Elternteil muss man sich auch quasi 40 teilen oder so, ne? Also dass das irgendwie natürlich halt auch eine echt krasse Situation ist, in der man sich befindet.
Die Frage ist, ob du dich damit wirklich auseinandersetzt und dir diese Fragen stellst. Und da kann ich halt sagen, das hat er nicht getan. Aber auch meine ganze Familie, also mütterlicherseits, die haben natürlich sich versucht, viel damit auseinanderzusetzen. Aber auch damals war der Bildungsstand über die ganze Thematik nicht so hoch. Klar. Für die Familie meines Vaters war es immer noch ein Hirngespinst irgendwo. Ja, also so, stell dich mal nicht an und reiß dich mal zusammen, so nach dem Motto. Meine Mutter konnte auch gar nicht gut auf die Familienseite. Das ist ja auch der Grund, warum ich so für dieses Thema einstehe und sage, hey, wir müssen in der Gesellschaft einfach zeigen, es ist kein Hirngespinst, sondern es ist eine ernstzunehmende Krankheit und dafür müssen wir alle einstehen, weil jeder Mensch hat mindestens einen Berührungspunkt mit seelischen Erkrankungen.
Mhm. Ja, und es ist halt so schwierig, das den Leuten begreifbar zu machen, weil das ist immer dieser Vergleich, der herangezogen wird von einem gebrochenen Arm. Kannst du sehen, wenn der gebrochen ist und in einen Gips muss, aber die Seele oder sagen wir mal die Psyche zu heilen, das siehst du halt natürlich irgendwie nicht, ne? Dass da was kaputt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Erinnerst du dich an die Zeit vor dem Suizid? War da irgendwie was anders für dich? Hast du das so rückblickend irgendwie als anders wahrgenommen?
Es war eine normale depressive Phase ist so dahergesagt, aber es war einfach eine depressive Phase wieder, die sehr stark, schnell, rasant wieder annahm. Also, und man muss dazu sagen, wenn es meiner Mutter gut ging, dann war sie gut drauf, war viel unterwegs, da war ich auch nicht so im Fokus. Ich war auch viel alleine als gerade da Kind noch. Und du hast immer gemerkt, umso mehr sie Nähe suchte, ich musste dann wieder bei ihrem Bett schlafen oder sowas. Also meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon geschieden. Dann hat sie diese Nähe gesucht und dann wusste ich, okay, es geht wieder los. Ich war sogar die Tage, bevor das passiert ist, krank zu Hause, was mich als Kind, also den ersten Tag, als ich wieder zur Schule bin, ist es dann passiert. Da hat sie diesen Schritt gemacht und da habe ich mir natürlich als Kind Vorwürfe gemacht, wäre ich mal noch länger krank gewesen, wie auch immer, was totaler Quatsch ist, weil sie hätte es auch zu einem späteren Zeitpunkt gemacht. Also Kinder sollten grundsätzlich sowieso keine Verantwortung dafür bei sich sehen. Also niemand sollte jemals überhaupt eine Verantwortung bei sich sehen. Wenn ein Mensch für sich entscheidet, ich beende hier mein Leben und es ist traurig genug, dass es sowas immer noch gibt, dass sowas noch sein muss, weil ich denke, wir sind mittlerweile so weit, dass man eben gut dran arbeiten kann. Und klar, es ist eine völlig individuelle Krankheit und das ist bei jedem Menschen anders. Aber wir haben mittlerweile ein großes Angebot, wenn auch gerade in Deutschland noch sehr schleppend, was gerade Therapieplätze angeht, da muss definitiv was passieren, weil es kann nicht sein, dass jemand, der akut Probleme hat, bis zu 22 Wochen auf einen Therapieplatz warten muss. Das ist utopisch.
Es ist auch gefährlich, ne, weil da eben genau dieser Schritt bei vielen Menschen natürlich passieren kann, bis du erstmal einen Platz findest.
Du kriegst halt einfach mal eben so, okay, in der Not kriegst du mal so eine Sitzung für den Notfall und dann musst du aber trotzdem warten. Von einer Sitzung passiert gar nichts bei dir. Also du brauchst eine aktive Unterstützung und deswegen, ich bin froh, dass ich damals, als es bei mir soweit war, ganz schnell erkannt habe, okay, ich will in die Klinik. Also und das freiwillig, das ist ja auch nochmal ein Riesenschritt. Vor allen Dingen, der größte Schritt ist der Selbsterkenntnis. Und das fehlt ja auch noch bei vielen, weil es eben noch so verschrien ist, das Thema. Und ich glaube, da muss man dann angreifen. Ja, und bei meiner Mutter war es damals, es sind oftmals so kleine Sätze, die vielleicht darauf hinweisen könnten, aber die so alltäglich und so normal sind. Also sie hat zum Beispiel bei mir damals, sie hat mich morgens zur Schule gefahren, hat gesagt, nimm mal lieber einen Schlüssel mit, wenn was ist. Im Nachhinein denke ich mir, ja, okay, das war vielleicht so ein Signalsatz irgendwie, aber da kommst du natürlich nicht drauf. Mhm. Und so war es aber dann auch. Ich brauchte den Schlüssel am Mittag, weil mich hat niemand mehr von der Schule abgeholt und ich habe dann relativ schnell gemerkt, als ich nach Hause kam, meine Mutter war eine sehr ordnungsliebende Person schon eigentlich, ja, es war auch schon ein bisschen zwanghaft teilweise. Das Bett war nicht gemacht und dadurch wusste ich direkt, dass was passiert ist. Also da konnte ich das direkt absehen irgendwie und so war es letztendlich auch. Ich glaube, man kann natürlich immer hoffen, irgendwie man merkt gewisse Warnzeichen oder sonstiges, aber diese Menschen sind dann teilweise so im Blackout. Ich habe andere Suizidversuche miterlebt, wo im Nachhinein gesagt wurde, boah, ich bin erst wieder klargekommen, als ich wieder kurz zu Bewusstsein kam oder so und gemerkt habe, oh, eigentlich wollte ich das so gar nicht. Also es passiert teilweise wirklich unter Blackout-Situationen dieser Person, weil die Verzweiflung vielleicht auch so groß ist.
Also innerhalb deiner Familie hast du auch noch weitere Suizidversuche mitbekommen. Weißt du noch, wo du dann aber erfahren hast, dass es tatsächlich passiert ist und auch wer es dir gesagt hat?
Genau, also es war so, dass ich meine Tanten mobilisiert habe, den damaligen Lebensgefährten meiner Mutter und meine Schwester auch mobilisiert habe. Wir sind alle, oder also die sind zumindest, ich war zu Hause, habe gewartet, ob sie dahin zurückkommen, sind alle Orte abgefahren, wo sie hätte vielleicht sein können. Der offensichtlichste Ort für ihren damaligen Lebensgefährten, an den hat er nicht gedacht. Das war so ein Ort, wo sie immer am liebsten hingefahren sind, in so einen Wald spazieren, weil sie war auch sehr so naturverbunden, liebte das Wasser, solche Sachen. Und wir sind dann zur Polizei gefahren, wollten eine Vermisstenanzeige aufgeben und in dem Moment kam ein Kommissar rein und sagte, es wurde eine Frau gefunden. Die Beschreibung passte, dann sind wir zum Krankenhaus. Ich habe im Krankenhaus, das Bild hat sich eingebrannt in der Notaufnahme, an so einer Ecke ihre Jacke liegen sehen und wusste, okay. Dann kamen auch die Ärzte und haben gesagt, ja, 26 Körpertemperatur. Das war im März, sie hat den ganzen oder hat einen halben Tag dort gelegen. Sie hat Tabletten genommen, hat natürlich keine Verpackung dabei gehabt, aus vorausschauend, dass man da halt dann nicht so schnell reagieren kann. Und ich wurde abends zu meinem Vater gebracht, wo ich eigentlich zu dem Zeitpunkt auch gar kein gutes Verhältnis hatte. Ich bin ungern zu ihm gefahren. Und dann kam abends ein Anruf und ich hörte schon durch den Telefonhörer, dass es halt passiert ist. Und dann ist mal eben das Leben so komplett aus den Fugen gelaufen, weil hinzu noch kam, ich musste ab da zu meinem Vater, was ich auch schlecht verarbeiten konnte und wo ich schlecht mit umgehen konnte, der auch natürlich völlig überfordert mit der Situation war. Er hat selbst getrauert. Also meine Mutter war immer so die größte Liebe seines Lebens. Sie hat das auch damals beendet. Wo man halt auch einfach sagen muss, der hat natürlich auch mitgelitten. Aber es wurde sehr schlecht darauf geachtet, was braucht eigentlich ein Kind in dieser Situation. Weil man hat mich dann halt, also er hatte auch eine neue Lebensgefährtin. Und ein Jahr nach Mamas Tod wurde ich auch noch aus meinem gewohnten Umfeld gerissen, wurde nach Bayern gekarrt, um da ein neues Leben anzufangen, weil er sich gedacht hat, er macht sich selbstständig. Und ich muss sagen, im Nachhinein, da sollten Eltern auch mal genau ihre Schritte überlegen, was sie so einem Kind damit antun, weil erst verlierst du die Mutter, dann verlierst du noch deinen kompletten Halt durch Freundeskreis, Sonstiges, wirst aus allem rausgerissen. Ist vielleicht nicht der schlauste Schritt gewesen. Und das war vieles, was da bearbeitet werden musste. Und ich bin im Endeffekt dann nach Bayern gekommen und da ging dann nochmal so ein Horrortrip los, weil ich einfach auch gar nicht klargekommen bin mit dieser neuen Lebensgefährtin, weil die Umstände einfach auch nicht gepasst haben. Und da ist schon einiges, was geprägt hat einfach, ne?
Boah, krass, ey, Lars, wenn du das irgendwie so erzählst, so all das, was so passiert ist, ne, so komprimiert nochmal erzählst. Also das sind so Momente, wo ich, also ne, wo und auch, wo glaube ich, viele Menschen, die das irgendwie hören, sicherlich auch irgendwie erstmal irgendwie durchatmen müssen, irgendwie auch schlucken müssen, weil man sich denkt, wie kann ein Mensch so viel aushalten, so ein kleiner Junge irgendwie aushalten? Wie geht's dir, wenn du das erzählst? Also, weil manchmal hat man so das Gefühl, dass man es nur noch wieder erzählt wie eine Geschichte irgendwie. Emotionalisiert dich das noch?
In gewisser Weise ja, aber ich kann sehr abgeklärt darüber sprechen. Manche Leute schockt es, dass ich so abgeklärt darüber reden kann, aber ich hätte ja auch niemals den Schritt in die Öffentlichkeit gemacht, wenn ich jetzt jedes Mal komplett wieder getriggert werden würde. Mhm. Ich weiß, wie gefestigt ich bin und ich weiß, inwieweit ich erzählen kann und was ich auch mit der Öffentlichkeit teilen will. Es gibt ja auch Dinge, die ich eben auch noch für mich behalte. Also das ist so, ich sage immer so, der grobe Überblick von dem, was passiert ist, was schon schlimm genug ist. Und ich will auch nicht zu viel, also noch mehr, weil irgendwann wirkt es vielleicht für die Leute auch wie, oh mein Gott, jetzt kommt noch was dazu und noch was. Und ich erzähle es ja nicht aus Mitleid oder um Mitleid zu erregen, ich erzähle es, um aufzuklären. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch mit so einer Geschichte da so glimpflich bei rumkommt. Meine Lebensgeschichte hätte auch ganz anders laufen können. Ich hätte völlig von der Bahn kommen können. Nur hat mich das auch darin gestärkt, mein Leben relativ früh in die Hand zu nehmen. Ich musste auch in den Jahren danach noch so oft Entscheidungen treffen, die ein Jugendlicher hätte niemals treffen müssen oder sollen. Und für das war es gut, weil ich früh genug eben die Weichen meines Lebens selber stellen konnte. Was die Jahre danach war und wie mein Lebenslauf am Ende jetzt irgendwie aussieht, ist natürlich auch chaotisch. Aber da sage ich ganz klar, das ist dem Ganzen geschuldet und deswegen darf er aussehen, wie er aussieht. Ne?
Also es ist man auch so versöhnlich mit sich selbst und seiner eigenen Vergangenheit umgehen.
Voll. Und ich liebe meine Vergangenheit. Klar, ich bereue auch mit Sicherheit Entscheidungen aus meiner Vergangenheit und ich habe zum Beispiel nie eine Ausbildung wirklich abgeschlossen. Ich habe mir das, was ich damals mir immer wieder vorgenommen habe, ich mache nochmal Abi oder sonstiges, all das habe ich nie durchgezogen. Ich bin vor vielem weggelaufen, aber das sind Verhaltensmuster, die man dann irgendwann analysiert und sagt, ja, aber weil es dir auch so vorgelebt wurde. Mein größtes Hobby war früher umziehen. Ich war nie lange an einem Ort, ich musste immer wieder weg. Warum? Weil ich als Kind schon vorgelebt bekommen habe, immer wieder umzuziehen. Also es sind alles so Muster, die man dann mit dem Alter erkennt. Und ich arbeite aktiv an mir. Ich mache fortlaufend immer eine Therapie. Das ist natürlich auch, und das sage ich, das habe ich, glaube ich, schon 100-mal gesagt, ist natürlich ein Privileg, dass ich mir das privat leisten kann, weil nur durch eine Kassenleistung könnte ich mir diese Therapie oder würden mir diese Therapien so nicht bewilligt werden, definitiv nicht. Aber das ist der Luxus, den ich mir gönne und sage, okay, ich gehe einmal im Monat oder wenn es gute Zeiten gibt, gehe ich nur alle 3 Monate zu meiner Therapeutin. Aber ich weiß, ich habe sie jederzeit. Ich kann, egal zu welcher Zeit, kann ich sie kontaktieren und sie wird immer dafür sorgen, dass ich, und selbst wenn es nur über FaceTime ist, aber ich sofort die Möglichkeit habe, mit ihr zu sprechen. Und das ist für mich ein sehr, sehr großer Luxus und ein Privileg, was ich aber auch nicht missen möchte.
Traurig auch gleichzeitig trotzdem, ne, dass wir in so einem System leben, wo sowas nicht mehr bewilligt Absolut. Wird. Ne? Also weil das ist ja auch das, was ich immer öffentlich mache, ja auch, oder öffentlich drüber spreche, dass ich ja selber eben auch seit 3 Jahren in Therapie bin und manchmal das Gefühl habe, also Therapie ist schon dafür da, die Menschen irgendwann wieder selbstständig auch in ihr Leben gehen zu lassen. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es sollte halt irgendwie einfach jeder für sich tun. Das würde unsere Gesellschaft zu einer besseren Voll. Machen. Und gleichzeitig jemanden mit so einer Vergangenheit wie dir auch heute noch irgendwie das als Kassenleistung zu verweigern, finde ich absurd und bescheuert irgendwie. Du hast vorhin irgendwann mal gesagt, dass dir quasi deine Kindheit oder deine Jugend quasi geraubt oder genommen worden ist und du ja eben einfach relativ früh auch selbst immer wieder Entscheidungen fällen musstest. Hattest du manchmal in all diesen Jahren deiner Jugend manchmal selber auch das Gefühl, nicht mehr leben zu wollen, weil dich das überfordert?
Ich hatte genau einmal den Punkt und das war aber auch nur, ich sag mal, dem Verhalten meiner Erziehungsberechtigten zu dem Zeitpunkt geschuldet, also meinem Vater und seiner damaligen Freundin. Man hatte sich vorgenommen, also man muss sagen, ich bin nach Bayern gekommen, wir hatten einen großen Hof, da war viel zu tun, klar, und es ist auch selbstverständlich, dass man als Familie zusammen anpackt, aber es war schon eine große Ausbeutung, die dort stattgefunden hat. Ich musste neben der Schule 8 Stunden am Tag teilweise noch arbeiten auf dem Hof. Ich hatte kaum Freizeiten. Ich wurde unter enormen Druck gesetzt. Meine schulischen Leistungen waren eine Riesenkatastrophe. Einfach aufgrund der Umstände auch mit Sicherheit. Und das Schulniveau in Bayern ist nochmal ein anderes als NRW, wo ich herkam dann zu dem Zeitpunkt. Und ich war maßlos überfordert mit allem. Und aufgrund dieser schlechten Schulleistung hat man dann entschieden, okay, wir nehmen den Jungen einfach von der Schule und er geht zu Bekannten auf den Bau ohne Schulabschluss und dann muss er halt zusehen, dass er Geld verdient. Und da ist für mich ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall werdet ihr mir mein Leben auf diese Art und Weise versauen. Und ich habe nach einem Jahr in Bayern versucht zu flüchten, das hat nicht geklappt. Da bin ich aufgeflogen mit meinem Plan, obwohl ich gute Unterstützung auch schon hatte. Das hat nicht geklappt und da war aber auch schon ein Moment erreicht, wo ich echt gesagt habe, ich kann und ich will nicht mehr. Also mein kurzes Leben hat jetzt so viel abverlangt und meine Kräfte sind irgendwie so am Ende. Und auch es kamen Sachen noch hinzu und das ist halt auch, wenn du dann eh schon so durcheinander bist, mein Vater war nicht zimperlich, was auch mal die Handheben anging, also häusliche Gewalt war immer auch wieder mal ein Thema, auch vor allen Dingen sehr provoziert durch seine damalige Partnerin, die da immer wieder Feuer reingegossen hat, die mir sehr psychisch zugesetzt hat, also mit schlimmsten Äußerungen, die du einfach, also da sind Sachen gefallen, wie bei deinem Verhalten, es ist kein Wunder, was deine Mutter gemacht hat und solche Sachen, also wo du einfach ganz klar, wo du einfach ganz klar sagen musst, da wird ein Kind systematisch zerstört, also und es wird versucht und ich bin froh, dass ich schon immer jemand war, dem vieles auch scheißegal ist am Ende und ich bin nun mal auch jemand, der klare Worte findet und man wird mich so schnell nicht klein kriegen, aber das musste ich mir nun mal auch erkämpfen und ich wurde auch dahin getrieben, so zu sein, wie ich heute bin und das mag für manche Leute hart klingen, manche Leute mögen mich nicht, weil ich zu direkt bin, aber es ist mir egal, ich bin nicht auf dieser Welt, um das zu tun, was andere von mir verlangen und das habe ich nun mal früh gelernt oder lernen müssen. Vieles und mir wird auch, wenn ich jetzt so, wie wir jetzt darüber reden, wird mir auch oftmals, also deswegen liebe ich es auch auf der einen Seite drüber zu reden, weil du analysierst es ja trotzdem wieder und jedes Gespräch darüber ist eine Art Therapie und du gewinnst eigentlich immer neue Erkenntnisse, deswegen ist das auch so, ich kann zwar sehr trocken drüber sprechen, aber ich nehme aus jedem Gespräch eigentlich auch wieder was weg, wieder was mit, um auf den Ursprung eigentlich zurückzukommen, der Frage auch so, also ja.
Du hast vorhin auch mal gesagt, dass nie mal jemand gesagt hat, hey, ich hab dich lieb oder ich hab euch lieb oder euch mal in den Arm genommen. Und klar sagst du auch, all diese Erfahrungen haben dich heute zu dem Menschen gemacht, der du bist und sicherlich zu einem sehr resilienten, kraftvollen Menschen. So erlebe ich dich zumindest auch, wenn du jetzt vor mir sitzt und wenn ich dich sonst irgendwie treffe. Trotzdem habe ich mich gefragt, was macht all das irgendwie auch mit dem Selbstwert, wenn da so wenig Liebe, sondern eigentlich nur so viel Leid in der Kindheit und Jugend ist?
Ich hatte, ich würde sagen, bis Mitte, Ende meiner 20er ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein. Ich habe Probleme gehabt, in Menschenmassen zu gehen. Immer dieses Gefühl, okay, wenn Leute mich angucken, was denken die? Also du hast schon einen sehr geringen Selbstwert. Da bin ich meiner besten Freundin bis heute dankbar, dass sie mir diesen mehr oder weniger eingeprügelt hat. Und das aber auf eine sehr gute Art und Weise. Und durch sie habe ich sehr viel gelernt. Ich habe natürlich durch die Öffentlichkeit, in der ich mittlerweile natürlich in gewissen Rahmen bin, viel gelernt und kann damit sehr gut umgehen. Also jetzt habe ich ein Selbstbewusstsein und ich bin sehr selbstbewusst. Bis zu meinem Burnout war ich, glaube ich, wirklich ein Lachs, würde ich sagen. Also da war ich so jemand, lieber unterm Radar, dann meine Größe noch. Das ist alles so rote Haare. Es hat auch einfach Aufmerksamkeit gezogen. Und ich habe es gehasst. Also ich habe Blicke anderer Menschen gehasst. Ich konnte im Restaurant ungern aufstehen, schon in der Jugend und zur Toilette gehen, weil ich das Gefühl hatte, mich guckt jeder an, der da sitzt. Also das sind so, man hat natürlich Minderwertigkeitskomplexe und man hat, wie ich auch sage, ne, diese Bindungsprobleme, Vertrauensprobleme. Man weiß nie, wenn du so oft verletzt wurdest und vor allen Dingen auf so harte und brutale Art und Weise, hast du natürlich klar ganz große Komplexe einfach auch davon. Und ohne meine depressive Episode, die ich im Leben hatte, das Burnout dann, was daraus resultierte, hätte ich das auch nicht überwunden, glaube ich.
Du hast dich ja daraufhin quasi selbst einweisen lassen, das ist, glaube ich, das richtige Wording, ne? Sich selbst in eine Klinik einweisen lassen. Genau. Was war denn der Triggerpunkt dann, dass du gecheckt hast, okay, Achtung, hier ist irgendwas nicht richtig, Burnout, ich muss in die Klinik, was ist da passiert?
Es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt, ich war 22 Jahre alt, bis dahin musste ich ja noch den einen oder anderen Suizidversuch einer mir nahestehenden Person miterleben. Zum Glück bis zum heutigen Tage alles erfolglos. Und auch mittlerweile ist diese Person auch glücklicherweise stabil, aber diese Person wurde mir damals übergeben einfach mit 22. Man muss dazu sagen, ich hatte einen normalen Job, ich hatte noch einen Nebenjob, ich habe so 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet und auf einmal hatte ich diese Person, wo ich nicht einfach Nein sagen konnte und wo auch von der gesamten Familie einfach gesagt wurde, du bist vor Ort, du musst es jetzt machen. Und dann stand ich da mit einer schwer depressiven Person, die nicht mal mehr in der Lage war, sich zu waschen, sich anzuziehen, zu essen, zu trinken. Und es musste alles angeleitet werden. Und sie wurde einfach nachts um 12:30 bei mir abgeliefert. Und ich habe dann erstmal funktioniert, habe mich eine Woche lang intensivst gekümmert, bis ich die Person soweit hatte, dass sie bereit war, sich einweisen zu lassen. Habe dann diese Einweisung eingeleitet, habe mich darum gekümmert, bin jeden Tag für fast ein Jahr lang immer in der Klinik gewesen, habe mich gekümmert, habe Ärztegespräche geführt und selbst die Ärzte haben irgendwann gesagt, ja, wenn Sie dieses Pensum halten, dann könnte es für Sie schwierig werden und dann sehen wir uns wieder, sagte mir dann damals der behandelnde Oberarzt. Und vor diesem Arzt saß ich dann nach einem Jahr, weil ich habe auf einmal, also es ging bei mir so los, dass ich im Alltag, auf der Arbeit merkte, ich kann nicht mehr, ich habe angefangen zu weinen, ich wusste die einfachsten Arbeitsabläufe nicht mehr, so das Typische, was so einhergeht, so ausgebrannt zu sein einfach auch. Und mein ganzer Tag-Nacht-Rhythmus hat sich dann über die Zeit auch verschoben. Ich habe mehr in der Nacht gelebt, tagsüber nicht mehr. Ich habe mich dann krank schreiben lassen, habe gehofft, das zu Hause regeln zu können, was völliger Nonsens war. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals erzählt, dass ich dann angefangen habe, vermehrt Marihuana zu konsumieren, gekifft wie sonst was. Und das sollte man einfach nicht tun, wenn man eh schon depressiv ist, weil das zieht einen nur noch mehr runter. Das ist das Falsche. Oder das Schlechteste, was man eigentlich dann tun kann. Und habe dann irgendwann gesagt, weil es kam dann auch zu dem Punkt, ich sollte die Vormundschaft übernehmen für die Person und sowas. Und da war ich fast so weit und habe im letzten Moment gesagt, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin außerdem viel zu jung. Ich habe mein eigenes Leben gar nicht unter Kontrolle bisher. Also ich habe zu dem Zeitpunkt halt, ja, Jobs gemacht, klar. Aber ich war irgendwo in Ausbildung und Aushilfsjobs und sowas. Und mein Leben war nicht bereit dafür. Heute wäre es mit Sicherheit was anderes, aber ich wurde da auch alleine gelassen. Ich habe um Hilfe gerufen, ich habe meine ganze Familie angefleht, mich zu unterstützen und es kam immer nur der Satz, du bist vor Ort, wir können nichts machen. Und das.
Hey, und du warst extrem jung, ne? Also du warst selber Anfang 20 und das ist absurd. Im Rahmen meiner Ausbildung hat mal eine Traumatherapeutin mir gesagt, oder das ist ihr Leitspruch quasi, man kann anderen Menschen nicht helfen, wenn man selbst nicht auf beiden Beinen steht. Ne? So. Und das ist ja genau das, was auf dich und diese Zeit zutrifft.
Ich stand ja nicht mal auf einem Bein. Ja. Also ich war völlig verwirrt von meinem Leben, von mir selber, von meiner Person. Es war trotzdem ja auch noch, sage ich mal, gerade so in der Coming-out-Phase irgendwo auch, also kurz danach, aber trotzdem muss man sich erstmal akzeptieren. Man hat selber noch die ganzen Punkte zu bearbeiten. Ja, und dann habe ich halt irgendwann, wo ich gemerkt habe, zu Hause funktioniert das nicht und ich werde diesen Sprung nicht schaffen. Ich hatte dann auch schon Medikamente bekommen und alles, bin ich zum Arzt und habe gesagt, nein, ich möchte jetzt in die Klinik. Ich habe gute Vorbilder in meiner Familie, wie man damit nicht umgeht mit der Krankheit. Und genau daraus habe ich zumindest gelernt zu wissen, wann man Hilfe braucht und wann man auch sich eingestehen muss, okay, es geht nicht mehr. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das waren die besten 5 Wochen in dieser Klinik, die ich in meinem Leben hatte, weil diese 5 Wochen haben mein Leben grundlegend verändert. Sie haben mich auf die richtige Bahn gebracht. Sie haben mir vor allen Dingen gezeigt, mich um mich zu kümmern, weil ich hatte vorher dieses Typische, das machen oft Leute, die Probleme haben, ich kümmere mich lieber um die Probleme der anderen, da muss ich mich nicht mit mir selber beschäftigen.
Naja, und du hast es so gelernt, du musstest dich immer um die Probleme deiner Mutter kümmern, ne? Genau. Also wenn du schon sagst, ich musste neben ihr schlafen, wenn es ihr schlecht ging, ne?
Dann das sind ja alles so Kleinigkeiten, die einem, glaube ich, sonst auch nicht so bewusst werden, dass man selbst da schon sich gekümmert hat. Und dann ging das halt los, dass man sich immer um alles andere gekümmert hat. Und da habe ich gelernt, Nein zu sagen. Da habe ich gelernt, mir meinen Raum zu nehmen und bedacht mit mir umzugehen. Und das ziehe ich bis heute durch. Ich habe natürlich ab dem Zeitpunkt eigentlich auch immer Therapien gemacht, vielleicht mal mit 1-2 Jahren Pause dazwischen oder sowas, weil es dann auch mal ging. Aber ich bin so gesettelt und so bei mir selber, dass ich einfach weiß, wann ich Hilfe brauche. Und ich habe ein gutes Netzwerk. Meine Freunde merken die kleinste Veränderung bei mir und sagen, also die kennen mich natürlich auch seit meiner Kindheit. Wir kennen uns 30 Jahre, meine besten Freundinnen. Die würden jede kleine Veränderung sofort merken und sagen mir dann auch, ey, falscher Weg gerade und ich höre da drauf. Also das ist auch wichtig.
Aber du hast jetzt gerade von Burnout gesprochen. Ist das quasi eine Art von Diagnose gewesen oder hat man quasi dir auch nochmal eine Depression diagnostiziert? Oder?
Genau, also das Burnout als Diagnose gibt es so nicht. Mhm. Ein Burnout resultiert aus einer Depression, also das ist so der aktuelle Stand eigentlich. Und bei mir war es eine einmalige, schwere depressive Episode, die diagnostiziert wurde. Und die dort dann behandelt wurde. Und ich kann auch bis heute sagen, ja, es war eine einmalige Episode, aber es gab mit Sicherheit in den letzten Jahren die ein oder andere Phase, wo ich würde sagen, leicht depressiv auch mal war. Sobald es schwerer werden würde, wüsste ich, dass ich sofort wieder auf den Weg gehen würde und auch mich sofort jedes Mal wieder für eine Klinik entscheiden würde. Mhm. Aber ich glaube, ich habe meinen Weg gefunden mit meiner Krankheit zu leben. Also ich werde nie zu 100% davon geheilt sein. Es wird mich auch mein Leben lang begleiten, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie handle ich das Ganze? Und ich glaube, ich gehe gut und bewusst damit um und nehme mir meine Auszeiten dann, wenn ich sie halt auch einfach brauche. Also man muss einfach wirklich extrem auf sich und die Seele und den Körper im Allgemeinen hören. Also geht es mir seelisch schlecht, merke ich es auch sofort körperlich, dann kommen genug andere Sachen hinzu. Das ist einfach so. Und der Körper sagt dir schon, wann es reicht. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste eigentlich an der ganzen Geschichte. Ja, und ich bin heilfroh, dass ich dieses Burnout so früh hatte oder die Depression so früh hatte, weil ohne diesen Wachrüttler wüsste ich nicht, ob ich heute der wäre, der ich jetzt bin. Oder wer weiß sonst was. Also ne, das ist so, da bin ich einfach, so blöd das klingt, aber extrem dankbar für, dass ich das hatte.
Du, es ist ja kein Geheimnis tatsächlich, dass du quasi Gewinner der ersten Staffel Prince Charming bist, damals mit Nicolas Puschmann. Und wenn man so sich deine krasse Vergangenheit einfach anguckt und sich das irgendwie alles anhört, Scheidung, Suizid, Flucht von zu Hause. Hat das all das auch heute noch irgendwie einen Einfluss auf dich und wie du auf Liebe, Beziehung, Familie schaust?
Völlig. Also Familie ist für mich mittlerweile der Begriff nicht der Blutsverwandtschaft, sondern der Person, die ich um mich schare. Und ich glaube, das ist auch was ganz Typisches für Menschen aus der queeren Community. Ich glaube, wir suchen uns alle unsere Familie mehr aus, als dass wir unsere eigene oftmals als solche sehen, weil wir eben erfahren.
Die Logical und nicht die Biological Family.
Genau. Es nimmt natürlich viel Raum ein, wenn es darum geht, Liebe zuzulassen, Bindung einzugehen. Und ich bin zwar in der Vergangenheit immer der gewesen, der sehr schnell eine rosarote Brille aufhatte, der auch sich schnell in was reinwirft. Ich glaube, auch das ist ein Resultat aus dem Ganzen, weil man dieses Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung und Liebe hat. Aber wenn es dann auf die ernsteren Schritte zugeht, bin ich auch jemand, der sich dann ganz schnell wieder abkapselt, weil es ihm zu viel wird, weil ich mich eingeengt fühle. Und da bin ich jetzt zum Beispiel meinem jetzigen Partner, mit dem ich seit einiger Zeit zusammen bin, sehr dankbar, weil er vieles richtig macht. Und ich glaube auch nicht, dass er das aus bewussten Stücken tut, sondern er ist einfach, wie er ist. Und das ist das erste Mal, dass er mir das Rundum-Paket bietet, was ich brauche, um Liebe offen zuzulassen. Und ich habe auch für diese Beziehung gut kämpfen müssen, weil er war auch ein bisschen auf Abstand am Anfang. Aber ich bin froh, dass sich das alles so gefügt hat und ich jetzt gerade wirklich, und das habe ich ihm jetzt vor kurzem noch gesagt, es fühlt sich jetzt endlich nach Zuhause an und es fühlt sich jetzt danach an, als wenn man angekommen ist. Ich hatte in dieser Beziehung nicht einmal die rosarote Brille auf. Ich war von Anfang an, waren wir beide sehr nüchtern, sind wir an die Sache rangegangen und es ist manchmal gar nicht so verkehrt, dass man sehr bedacht an sowas rangeht. Dafür sind die Gefühle extrem gewachsen und sie wachsen immer noch. Und das ist ein viel schöneres Gefühl, als wenn ich sofort so verliebt bin und irgendwie heititei und alles ist wunderbar. Es war ein sehr erwachsenes Zusammenkommen irgendwie, finde ich. Und deswegen, klar, sind das große Herausforderungen für mich, ob jetzt Familie, Gefühle, Sonstiges. Aber ich habe meinen Weg damit gefunden und kann da, glaube ich, mittlerweile ganz beruhigt drauf schauen. So.
Du sag mal, dieses Jahr hat sich der Tod deiner Mutter zum 20. Mal gejährt. Ist das etwas, was du für dich feierst? Oder ist das für dich ein besonderer Tag? Sind das besondere Tage, Todestage, Geburtstage?
Ich muss gestehen, den Geburtstag habe ich in den vergangenen 20 Jahren des Öfteren auch mal fast verpennt. Also in letzter Sekunde komme ich doch immer noch drauf, aber das ist was ich sehr zur Seite geschoben habe. Der Todestag ist nochmal was ganz anderes immer gewesen. Es war sonst ein sehr negativer Tag. Es war ein Tag, an dem ich mich lieber zurückgezogen habe und auch am liebsten für mich alleine war, um drüber nachzudenken vielleicht auch, um das mit mir auszumachen. Und das hat sich auch verändert, definitiv auch mit der Öffentlichkeit, weil ich natürlich irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte meine Reichweite, die ich habe, neben all dem Quatsch, den man oftmals macht, auch für was Sinnvolles nutzen. Und das ist nun mal das Thema seelische Gesundheit. Und ich nutze diesen Tag immer ganz bewusst, um irgendeinen Beitrag in die Richtung zu machen, um nochmal darauf hinzuweisen. Und das ist irgendwie so eine, ja, zum einen ist es eine Ablenkung für mich mit Sicherheit an diesem Tag, zum anderen ist es irgendwie eine Hommage an meine Mutter, es ist irgendwie eine Wertschätzung und es ist vor allen Dingen auch der Respekt vor dieser Krankheit und der wichtige Punkt, die Sichtbarkeit dafür also für die Sichtbarkeit zu sorgen. Und deswegen ist es mittlerweile für mich ein leichterer Tag. Aber ich bin auch ganz froh, wenn ich mich da trotzdem, wenn ich es mit mir ausmachen kann. Also ich sag mal, wenn ich so einen Beitrag dann mache, dann bin ich, solange ich ihn bearbeite, bin ich auch gefasst und alles. Wenn er dann fertig ist und raus ist und dann kommen natürlich auch die ein oder anderen Reaktionen, dann wird es für mich auch härter und dann ist es auch besser, ich sitze in meiner Wohnung und habe meine Ruhe, weil dann kann ich auch die paar Male heulen am Tag, die ich dann heulen will. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich denke, ich habe da so meinen Weg gefunden und vor allen Dingen auch einen Sinn gefunden, weil ich einfach weiß, dass ich durch solche Beiträge oftmals schon Personen dazu animiert habe, sich eben erstmal damit auseinanderzusetzen, zu merken, okay, vielleicht ist da wirklich was. Und es gibt auch einige Leute, die mir schreiben, dass sie dank dieser Beiträge eben sich Hilfe gesucht haben. Ich hatte, also das Krasseste dieses Jahr, da habe ich mal angefangen zu heulen, war eine Mutter, die geschrieben hat, dank deiner Beiträge ist mir bewusst geworden, dass ich Hilfe brauche, um meinen Kindern nicht dasselbe anzutun, was deine Mutter gemacht hat. Und das sind die Momente, wo ich dann auch wirklich voller Ehrfurcht und Demut da sitze und denke, ja, aber genau deswegen mache ich es und das lohnt sich. Und deswegen mache ich all meinen Stuff um Mental Health aus eigenen Stücken, freiwillig und unterstütze auch Organisationen, ohne dass ich dafür eine Gegenleistung will, weil mir dieses Thema zu wichtig ist.
Mhm. Krass, als du das gerade gesagt hast von dieser Rückmeldung, ich habe Gänsehaut bekommen.
Ja, ich kriege auch sofort, wenn ich es ausspreche.
Die Nachricht dieser Mutter. Du hast dieses Jahr zum Todestag ein Video auch veröffentlicht, also einen Beitrag gepostet bei Social Media. Da hast du einen Brief an die Depression quasi verfasst und vorgelesen. Wir hören da mal rein.
Hey Depression. Heute vor 20 Jahren hast du mir meine Mutter genommen. Jährlich nimmst du deutschlandweit über 9000 Menschen das Leben. Alle 57 Minuten stirbt ein Mensch an Suizid. Allein in Deutschland belastest du 5,3 Millionen Betroffene mit deiner Anwesenheit. 100.000 Suizidversuche pro Jahr gehen auf dein Konto. 10 habe ich in meinem Umfeld miterlebt, 2 davon mit traurigem Erfolg. Du hast meine Kindheit und Jugend sehr geprägt. Ob im Kopf meiner Mutter oder anderer Personen in meinem Leben. Du hast mich so lange verfolgt, bis ich dem Druck nicht mehr standhalten konnte und mich dir als junger Erwachsener ergeben habe. Dank dir habe ich unzählige Tränen vergossen und war ausgelaugt wie nie zuvor. Mein letzter Ausweg war die Klinik. Hier lernte ich den Umgang mit dir, doch diesen Weg konnte ich alleine nicht schaffen. Es braucht Spezialistinnen, die bereit sind, gemeinsam den Kampf gegen dich aufzunehmen. Jedoch habe ich eben auch akzeptiert, dass du einfach ein gewisser Teil meines Lebens bleibst. Auch wenn du nicht präsent bist, ich habe akzeptiert, dass du jederzeit wieder durch die Tür spazieren kannst, um mein Leben aus der Bahn zu werfen. Doch das lasse ich nicht zu. Liebe Depression, du hast mir vieles im Leben genommen. Was du mir aber niemals nehmen wirst, ist die Freude am Leben und die Kraft, dir zu trotzen. Und meinen Willen, für deine Sichtbarkeit zu sorgen. Nur so wird hoffentlich auch der letzte Mensch erkennen, was du bist. Eine hinterhältige und gefährliche Krankheit. Genau deshalb werden wir nie aufhören, dich zu bekämpfen. Denn das Leben ist wertvoll und du solltest in keinem Leben Platz haben. Und Mama, du warst stark. Du hast gekämpft und am Ende doch verloren. Aber ich hoffe, egal wo du jetzt bist, dass die Depression dir nicht folgen konnte.
Super berührend, auf jeden Fall, was du da geschrieben hast und dann ja quasi auch vorgelesen hast. Ganz generell super berührend, was du erzählt hast. Und ich finde das einfach so krass, dass du so ein fantastischer Mensch bist. Ich habe dich ja jetzt schon öfter erlebt, eben nicht nur irgendwie auf Social Media, sondern auch einfach im echten Leben. Und da ist einfach viel Scheiße passiert. Und irgendwie, ich will nicht sagen, oder ich sag mal wertvoll, dass du eben durch all das irgendwie der Mensch geworden bist, der du heute bist. Gibt's was, was du dir wünschst von uns allen, von der Gesellschaft in Bezug auf die Depression?
Ich finde, das Wichtigste ist einfach, dass wir alle gerade in Zeiten wie diesen und so egoistisch wie die Gesellschaft geworden ist, einfach mal öfters wieder nach links, nach rechts schauen, auf die Menschen in unserer Umgebung achten, niemanden überfordern. Also auch immer mit Samthandschuhen an Leute rantreten, sensibel darauf eingehen und nicht einfach nur hau ruck und ich helfe dir jetzt, weil manchmal ist das auch nicht der richtige Weg. Und auf die Bedürfnisse der Menschen zu achten. Und ja, dass wir einfach, und das ist mein Leitspruch, den ich immer wieder überall dazu schreibe, mehr miteinander statt gegeneinander. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste.
Sehr schönes ein sehr schönes, fast schon Schlusswort und auch ein sehr schöner Wunsch. Ich habe noch ein, zwei Fragen aber an dich.
Ja.
Was würdest du raten, wenn man das jetzt hört und irgendwie denkt, ah, bei meiner Mama ist es vielleicht ähnlich, im Freundeskreis oder bei KollegInnen im Büro. Was würdest du raten, kann man wirklich tun, sollte man tun, wo kann man sich Hilfe holen?
Also ich finde immer ein gutes Beispiel und mit denen arbeite ich auch zusammen, ist die Deutsche Depressionshilfe. Die haben sehr viel Angebot, vor allen Dingen auch auf Social Media, das ist stark gegen Depression, heißt die Seite, die auch SpezialistInnen dort sitzen haben. Wenn man denen eine Nachricht schreibt, wird es beantwortet, es wird sich dem Ganzen auch angenommen. Die haben aber so auch schon viele Beiträge, die da viel geben. Ich möchte gar keinen genauen Ratschlag, damit halte ich mich immer zurück, ich bin kein Fachmann, aber wie ich auch schon gesagt habe, auf jeden Fall jemanden Raum lassen und sonst auch gerne mal vorsichtig anfragen, aber immer in dem Space, wie es die Person auch zulässt, niemanden überfordern. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste und sich einfach sensibel verhalten.
Lars, ich habe es jetzt gerade auch schon mal gesagt, aber irgendwie ist es einfach so, weil das die ganze Zeit natürlich in mir arbeitet und rumort und man sich so deine Geschichte, dein Leben anguckt. Jetzt ist dieses Jahr tatsächlich auch nach super langen Jahren auch noch dein Hund Gizmo gestorben. Also einfach sehr viel Verlust, sehr viel Tod, sehr viel Leid irgendwie. Wie blickst du auf das Leben, vielleicht auch jetzt auf deine Zukunft? Hast du da Wünsche?
Direkte Wünsche gar nicht, weil ich glaube, aktuell bin ich an einem Punkt, wo ich mir sehr viele Wünsche erfüllt habe von dem, was ich mir mal erträumt habe. Ich habe immer gesagt, ich will selbstständig sein. Jetzt bin ich Geschäftsführer einer Firma und zusätzlich kann ich noch selbstständig arbeiten mit Podcasts, mit Instagram, teilweise mit dem Fernsehen. Das sind schon viele Wünsche, die sich erfüllt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das größte Gut, und das kann ich mir für kein Geld und von keinem Erfolg dieser Erde kaufen, ist einfach meine Gesundheit. Das finde ich sehr wichtig. Und ich möchte einfach am Ende meines Lebens in den Spiegel gucken können und sagen können, ich habe mich weder verkauft, ich wäre meinen Werten nicht treu gewesen. Das ist das Wichtigste. Das ist vielleicht auch, warum ich manchmal nicht so erfolgreich bin, weil ich dann so straight bin. Aber ich möchte mir treu bleiben. Ich möchte gerne noch mehr Menschen abholen können für das Thema. Das ist mir wichtig. Und ansonsten will ich mein Leben einfach leben, Spaß haben und ich hoffe, dass ich im Alter irgendwo schön mit einem guten Getränk sitze, meinen Spaß habe und zurückblicke und denke, war zwar viel Scheiße dabei, war aber auch verdammt geil und damit kann ich dann auch gehen.
Ey, das wünsche ich dir auch, Lars, wirklich von ganzem Herzen. Toll, dass du da warst und mutig von dir, diese Geschichte immer wieder zu erzählen. Ich finde das nicht selbstverständlich, ich finde das Völlig in Ordnung, wenn man das nicht kann als Mensch, der sowas erlebt hat. Aber ich finde es trotzdem sehr mutig, das immer wieder zu tun, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Von daher vielen Dank.
Danke für die Plattform und ja, die Möglichkeit, hier auch einfach drüber zu sprechen. Und es war ein sehr angenehmes, kurzweiliges Gespräch. Auch das ist mir immer sehr wichtig. Mhm. Und ja, ich gehe sehr, sehr beflügelt raus, würde ich sagen. Es hat mir wieder viel gegeben und ja, auch mir, ich merke einfach, wie jetzt in mir auch wieder natürlich ein bisschen was arbeitet, was aber gar nicht verkehrt ist, weil man so auch immer wieder was für sich mitnimmt.
Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube auch, dass es bei Menschen jetzt gerade vielleicht arbeitet, die das gehört haben, aber das soll es ja auch. Dieses Gespräch soll ja in Menschen was bewegen und zum Denken irgendwie anregen, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und ja, da einfach mal quasi durch deine Brille schaut. Also tausend Dank.
Ich danke dir.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.